Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 87, wenn meine Liste mich nicht drückt. Mein Name nach wie vor René, außerdem heute mit dabei die Alex.
Hallo.
Und der Marvin.
Hi.
Ja, heute mit etwas mehr Rauschen im Hintergrund und verändertem Ton, was daran liegt, dass umzugsbedingt mein normales Podcast-Setup noch nicht da ist, wo es hingehört und ich jetzt hier mit Not-Setup in der Küche sitze, neben einer laufenden Spülmaschine.
Einmal mit Profis arbeiten.
Ja, hör mir auf, das Thema Profis hatte ich letzte Woche mehr als genug. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Heute eine etwas längere Sendung. Wir haben ja die letzte Woche pausiert, eben wegen diesem Umzug und haben jetzt drei Spiele, die wir aufarbeiten müssen, nämlich Nürnberg, Dortmund und Freiburg. Und wir fangen mit dem Nürnberg-Spiel an das ich mich irgendwie gar nicht mehr so richtig erinnern kann. Ich weiß jetzt auswendig auch schon gar nicht mehr, wer die Tore geschossen hat. Ich weiß nur noch, Schwegler ist relativ früh raus, weil verletzt.
Ja, am besten also, sagt mal, was der Jüngste im Bunde dazu, der sich mit Sicherheit noch am besten erinnern kann.
So sieht's wohl aus. Also Nürnberg-Frankfurt, wir haben freitags gespielt. Das ist jetzt wirklich auch schon, wie der René richtig gesagt hat, eine ganze Weile her. Fast zwei Wochen, glaube ich. Nürnberg auswärts, also in Nürnberg logischerweise. Ja, das hat ein bisschen komisch angefangen im Endeffekt. Also man hat schon gemerkt, dass die Eintracht eigentlich ganz gut drauf war, aber bevor man richtig starten konnte, gab es in der 15. Minute schon den Ausfall von Schwegler, der eigentlich, ja, weiß jetzt gar nicht mehr, mit einer Kopfnuss ist er da, schied er da mehr oder weniger aus, hat dann auch, glaube ich, ziemlich geblutet, die Wunde. Muss da raus, für ihn kam dann Lanica.
Ding, habt ihr mal die Bilder davon in irgendwelchen Zeitungen gesehen? Also da ist ja der halbe Kopf auseinandergeklafft. Hast dann irgendwie so die eine Augenbraue, den einen Teil der Augenbraue da hängen sehen, den anderen Teil da. Also ich habe selten sowas Ekelhaftes gesehen.
Das ist halt krass, weil genau da an den Augenbrauen, ne, und an der Stirn generell ist ja die blutigste Seite vom Kopf. Ne? Das weiß ich vom Wrestling. Also wenn du da drauf haust und das siehst du auch bei Mixed Martial Arts oder anderen Sportarten, da flatscht es halt immer richtig. Und auch beim Pirmin Schwegler hast du wieder gesehen, es geht halt relativ schnell, wenn da irgendwie was draufkommt, dann sieht es halt echt blutig aus. Und ja, hast vollkommen recht, war schon recht heftig im Endeffekt, ne? Gut, ja, für ihn kam dann Lanic rein und auch irgendwie nur 6 Minuten später habe ich mir gerade gedacht, naja gut, okay, jetzt versuchen sie mal wieder, weil das Spiel fing relativ behäbig an. Also ich muss auch sagen, dass Nürnberg am Anfang so ein bisschen besser ins Spiel kam und dann in der 21. Minute war es dann so, dass Ocean sich auch nicht richtig fit gefühlt hat. Der hat sich, glaube ich, irgendwie vertreten oder so, irgendwas war da.
Und ja, aber auf jeden Fall ohne Einwirkung vom Gegenspieler ist er während dem Laufen. Gab es irgendwie zwei Situationen. Einmal stand er da und hat sich ans Bein gefasst und dann ist er wohl während dem Laufen nochmal irgendwie ein bisschen umgeknickt oder irgendwie so. Also sah auf jeden Fall aus, als hätte er einen komischen Schritt gemacht und hat sich wohl dabei einen Muskelfaserriss zugezogen.
Ganz komisch im Endeffekt, ne? Ja, ohne gegnerische Einwirkung. Und für ihn kam dann Hoffer rein. Ja, und dann nahm das Spiel erstmal seinen Lauf. Soll ich weitererzählen oder wollt ihr irgendwie?
Ja, im Prinzip die nächste Szene, die nächsten Szenen, die da erwähnenswert waren, war ja dann im Prinzip Zambrano, der dann ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, der mit einem relativ derben Foul auch in der ersten halben Stunde schon zugelangt hat.
Ja.
Und ja, deswegen dann auch hätte irgendwann noch Gelb-Rot sehen können, wo der Schiri dann Gnade vor Recht hat ergehen lassen. Da hat er gefährlich gelebt.
Ja, war sowieso eine sehr trickige Angelegenheit mit Zambrano das ganze Spiel lang. Also richtig, da hast du recht, dass wir da das schon Gelb-Rot sehen können. Dann direkt danach, muss man aber dann sagen, auch 4 Minuten nach der Einwechslung schon von Hoffe, schießt er plötzlich das Tor. Ne? Da steht es dann 1-0 plötzlich für die Eintracht. War auch dann soweit eigentlich jetzt konträr zum Spielverlauf, hätte man jetzt gar nicht gedacht. Es war eine relativ offene Partie bis dahin. Aber wir haben dann den entscheidenden Stoß dann auch irgendwie gemacht. Muss ich auch sagen, hat mich eigentlich gewundert, weil ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass wir gerade nach zwei Ausfällen von Schwegler und Ocean eigentlich so gut mit dem zweiten Anzug besetzt sind, dass wir dann auch nach vorne unsere Aktion hatten. Aber die haben wir ja gehabt, ne?
Ja, definitiv. Also ich habe da auch nicht mit gerechnet. Aber ich glaube, das Tor kam zu einem super Zeitpunkt für uns. Wir hatten gerade die zwei Rückschläge hinnehmen müssen. Zambrano hatte Glück gehabt. Das heißt, alles hat so ein bisschen gegen uns gesprochen. Die Nürnberger kamen meiner Meinung nach auch gut ins Spiel, kamen gallig auf den Platz. Und du hast gemerkt, auch die wollen ähnlich wie wir nach vorne spielen und nicht sich hinten reinstellen und mal abwarten, was die Eintracht macht. Und da hatte ich eigentlich schon gedacht, so, oh, fängt scheiße an, kann ganz böse enden. Und deswegen kam das 1-0 für uns genau im richtigen Zeitpunkt. Weil wenn das nicht so schnell gefallen wäre, wer weiß, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt hätte, allein aufgrund der Vorkommnisse, die es alle in der ersten Halbzeit schon gab.
Ja, klar, weil allein die Tatsache, dass zwei richtig wichtige Stammkräfte ja dadurch auch gefehlt haben durch die Verletzung, wer weiß, wie es gelaufen wäre, hast du vollkommen recht. Aber wir haben das 1-0 gemacht und man muss ja sowieso sagen, das zieht sich ja auch durch die ganze Saison bislang, wir machen zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Ja? Das war jetzt bei Hoffer dann so, das ging ja dann auch weiter, also danach war ist der FC Nürnberg, der FCN eigentlich ein bisschen nach hinten gedrückt worden, da gab es nicht mehr so die tollen spielerischen Szenen vom FCN, wir hatten dagegen noch eine Chance, ich glaube, es war Inouye, der eine ganz gute Chance dann vergeben hat, beziehungsweise Schäfer dann da stand.
Der Fernschuss in der 30. Minute.
Ja, genau. Ja, und so ging das dann weiter. Wobei man sagen muss, spielerisch ging beim FCN, fand ich nichts, gar nichts. Aber wo sie immer gefährlich waren, und es war auch in der zweiten Halbzeit so, wo es immer wieder gefährlich wurde, war halt bei Standards, die sie auch...
Der Japaner, der bringt die Dinger halt rein, da kommt einer wie der andere. Also da war kein einer Eckstoß, Freistoß, sonst irgendwas dabei, wo du dir mal gedacht hast, naja, siehste, auch der bringt mal eine, keine Ahnung, Benny Köhler Gedächtnisflanke rein. Nee, da kommt echt einer wie der andere, schon geil.
Kiyotake ist wirklich verdammt gefährlich gewesen. Und das haben sie, das wussten ja auch, deswegen haben die auch oft Freistöße und auch Eckbälle. Also Eckbälle kann man nicht in dem Maße provozieren, aber gerade Freistöße haben sie sehr provoziert, weil sie genau wussten, dass das ein Mittel ist, mit dem man uns auch in die Knie zwingen kann.
Haben wir aber auch dankbar angenommen. Also wie viel es um den 16er rum gab, dafür, dass wir, also ich meine, in den Interviews, auch in der Pressekonferenz vorher, war ja auch klar, dass wir es wissen. Also ich meine, wir wussten das ja auch, worauf wir uns einstellen. Und es war ja auch die ganz klare Ansage vom Fee schon Tage vorher, wo er gesagt hat, die sind bei Standards gefährlich, die müssen wir verhindern. Also davon habe ich im Spiel mal nichts gesehen.
Nee, stimmt, ja. Aber gut, so dann trotz einiger Gegenwehr von Nürnberg dann noch halt gerade durch Standards mit einem 1-0 in die Pause gegangen. Und nach der Pause ging es eigentlich munter weiter. Da ist das Spiel wieder ein bisschen offener gewesen. Und wir haben aber dann in der 60. machen wir wieder zum richtigen Zeitpunkt das Tor. Diesmal durch Inouye.
Geiles Tor übrigens.
Richtig schönes Tor. Der Mann, für mich ist er so ein bisschen schon so ein Ei, so diese Arjen-Robben-Tore eigentlich schon, ne? Zieht auf die eine Seite, geht dann zur anderen und zack, zieht dann rein und macht dann das Tor, ja? Das ist schon für mich schon so ein bisschen wie Arjen-Robben. Aber bei Inouye freut mich das halt wesentlich mehr.
Ja. Er muss halt nur gucken, dass er das nicht zu seinem, ich sag mal, Markenzeichen werden lässt und ansonsten nichts anderes auf die Kette kriegt, weil das hat man ja auch im Spiel gegen, war was, Dortmund oder Freiburg, ich schmeiß das im Moment ein bisschen durcheinander, gesehen, da hat er das ein oder zweimal gemacht und es standen jedes Mal zwei Leute da, die den Schritt nach innen schon gemacht hatten, bevor er mit seinem Ball da angekommen ist.
War gerade gegen Freiburg auch so.
Ich würde sagen, es muss Freiburg gewesen sein.
Ja, und aber man muss sagen, nach dem 2-0 war es dann auch, wir hatten zwar ein bisschen Backup dadurch, oder ein besseres Standing, aber im Endeffekt war es nicht so, dass wir jetzt hier hätten locker ausspielen können, weil die Nürnberger haben dann immer noch versucht, Gas zu geben, ja, und haben auch immer, sind auch noch gerannt und so weiter und so fort. Viele Freistöße wieder provoziert und am Ende war es dann so, ich glaube in der 75. oder 76. Minute macht dann der Polter, der dann auch eingewechselt war, macht er dann das 2-1. Und ja, da war es wieder für mich eine ganz brenzliche Situation, muss ich sagen.
Die Einwechslung von Polter war sowieso das Beste, was Nürnberg machen konnte. Der war derjenige auf dem Platz, der permanent Gas gegeben hat und meiner Meinung nach der einzige Nürnberger, den du richtig angesehen hast, der will.
Mhm. Lustig, dass Polter ja für Schwegler reinkam, ne? Schwegler, der, Chandler, der ehemalige Eintracht-Spieler.
Ja.
Für den reinkam und dann ging es richtig rund. Auf jeden Fall, Alex. War dann so, die sind wirklich, haben nochmal Druck gemacht und ganz ehrlich, mir ist das 2-1 auch entschieden zu früh gefallen. Ja? Also in der 90. Minute lasse ich mir das vielleicht gerade noch so gefallen, aber 76. Minute, boah, das war schon aufreibende 15 Minuten dann noch. Also da gab es auch die eine oder andere brenzlige Situation, da hätte auch ein Gegentor dann noch fallen können. Ich glaube, in der 90. Minute war es dann sogar, wo dann der Polter dann den Ball dann verpasst hat, ne? Ich weiß nicht mehr genau, aber also es war ziemlich gegen Ende, wo Polter dann den Ball dann noch verpasst hat, der richtig scharf reinkam und wir auch Glück hatten, dass es da dann kein Gegentor gab. Und dann muss ich halt auch sagen, war es dann so, ich glaube, es gab 3 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt kommen wir wieder zu Zambrano zurück. 3 Minuten gab es Nachspielzeit und in diesen 3 Minuten, weiß nicht, ob Zambrano sich da wirklich verletzt hatte oder ob er ein bisschen geschauspielert hat, hat er bestimmt 1 Minute auf dem Boden gelegen und die Zeit ging ab. Und das war dann Zeit, die Nürnberg dann auch gefehlt hat, weil die Zeit nicht hinten dran gehängt wurde, weswegen dann pünktlich nach drei Minuten...
Das war die Geschichte, wo der Schiri pünktlich abgepfiffen hat und sie danach alle rumgemeckert haben, weil sie gesagt haben, normalerweise müsste die 3 Minuten oder die Minute eigentlich nachspielen lassen, was ja auch nach Regeln so wäre.
Ja, was man machen ist aber immer Ermessenssache des Schiedsrichters. Der Schiedsrichter hat es nicht gemacht, können wir froh sein.
Da haben wir viel Glück gehabt, also wenn die das noch genutzt wobei, hätten.
Ich glaube nicht, dass in der Minute noch was passiert wäre, weil wir haben es diesmal auch ein bisschen cleverer angestellt. Also wir haben uns da nicht hinten reingestellt, aber wir haben weiter unser Spiel gemacht. Wir haben den Ball weiterhin ganz gut behauptet. Der Zambrano hat clever auf Zeit gespielt, hat was schon gut gemacht. Ich sag mal, das in Anführungszeichen prekäre an der Situation ist halt, dass derjenige, der eigentlich am Anfang schon hätte mit Gelb-Rot vom Platz fliegen können müssen, dass derjenige dann im Prinzip derjenige ist, der dann auch noch die Minute hinten rausklaut. Mhm. Aber ich glaube, Schiri hat's auch so gesehen, dass egal was passiert, nichts mehr geht, warum er pünktlich abgepfiffen hat. Schwierig einzuschätzen, was er sich dabei gedacht hat. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum Nürnberg keinen Punkt mitgenommen hat.
Man muss ja auch sagen, spielerisch waren wir die bessere Mannschaft. Das ist also von dem, was wir gezeigt haben, waren wir aus dem Spiel heraus auch wirklich die bessere Mannschaft. Und Nürnberg hätte es allein dadurch verdient, durch vielleicht ein bisschen Kampfkraft und dadurch, dass sie halt viele Standards hatten. Aber aus dem Spiel heraus, die Tore, ansprechend kreiert, das haben sie nicht. Insofern waren die 3 Punkte für uns schon nicht zu Unrecht. Es hätte auch in anderen Zeiten, in anderen Spielsaisons geht so ein Ding vielleicht unentschieden aus. Diesmal haben wir die Oberhand behalten mit 3 Punkten. Sind wir fröhlich nach Frankfurt gefahren. Für mich auch 3 Punkte, die ich so nicht erwartet hätte.
Ja.
Nee, also gerade bei Nürnberg, ne? Ich meine, ich habe es ja vorher, glaube ich, oft genug gesagt, auch als es irgendwie darum geht, fahren wir auswärts dahin. Wir haben in Nürnberg in den letzten Jahren nichts mehr geholt. Ich erinnere immer wieder an die Saison 2007, 2008. Haben wir in Nürnberg gespielt, ich glaube 5-0 verloren, 2 Wochen später DFB-Pokal in Nürnberg 5-1 verloren. Dann kamen die Nürnberger zu uns in der gleichen Saison, haben bei uns daheim 4-0 gewonnen. Ich glaube, in der Saison gab es irgendwas zwischen 14, 15, 16 Gegentoren, die wir allein von Nürnberg eingeschenkt bekommen haben. Und die Saison lief nicht gerade schlecht für uns.
Ja.
Und deswegen, also Nürnberg ist für mich so ein, eigentlich abgeschriebenes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch mit nichts gerechnet. Ich glaube, wir hatten vorher gesagt, ich wäre froh, wenn es irgendwie einen Punkt gibt oder so.
Ja, hatten wir uns drauf geeinigt, dass wir da, glaube ich, alle Mann froh wären, dass wir da, wenn wir da mit einem Punkt rausgehen. Ne?
Aber die 3 Punkte nehmen wir natürlich auch ganz gern. Ne?
Selbstverständlich, alles, was wir haben, haben wir.
Genau. Und dann ging es weiter, nach dem eigentlich schon relativ überzeugenden Sieg, auch wenn es vielleicht ein bisschen glücklich war, freitags konnten wir uns erholen, hatten ein schönes, langes Wochenende, konnten den anderen beim Fußballschauen zuschauen und dann am Mittwoch, gar nicht der Mittwoch, sondern
Dienstag.
Das war der Dienstag.
Mhm. Genau.
Kam eine Mannschaft zu uns ins Waldstadion. Alex, warst du auch da?
Ja, na klar.
Ja. Das war natürlich ein Wahnsinns-Fußballspiel.
Ja, was halt das Allergeilste dabei ist, ne? Also wir hatten zu dem Zeitpunkt 4-mal gewonnen.
Ja.
Ich bin da hingegangen, wusste, der amtierende deutsche Meister kommt. Wir haben 4-mal gewonnen und mir war alles scheißegal. Also wir hätten verlieren können, wäre okay für mich gewesen. Wenn wir gewonnen hätten, wäre es natürlich noch mehr als okay gewesen. Unentschieden, auch okay. Ich bin einfach nur ins Stadion gefahren, habe Bock gehabt, die Eintracht zu sehen. Und mir wäre das Ergebnis tatsächlich egal gewesen.
So sieht's aus.
Und es fing ja auch gar nicht so gut für uns an.
Nee. Das nicht. Auch wenn wir schon in der Anfangszeit eigentlich relativ ansehnlich versucht haben mitzuspielen, waren wir halt diejenigen, die relativ früh dann das Gegentor kassiert haben. Das erste
Gegentor. Und was für ein dummes Tor.
Oh, ein blödes Tor. Also Piszczek mit dem Schuss. Aber dann ist es jetzt auch noch so abgefälscht durch Oczipka und dann durch Anderson, ja. Dass Trapp gar nicht hingehen konnte. Der konnte den Ball gar nicht haben. Ne? Und dann steht es 1-0. So, das ist blöd. Das hast du auch gemerkt. Die Stimmung war übrigens an dem Tag grandios. Es gab auch eine Choreo. Gab's? Ja, genau. Mhm. Es gab auch eine Choreo vor dem Spiel. Genau, weiß ich noch. Schwarz-Weiß-Choreo. Und für mich war die Stimmung an diesem ganzen Tag auch grandios. War eine richtig gute Stimmung. So, aber dann bekommst du in der 25. Minute das 1-0. Dann denkst du, ah, ziemlich blöd. Okay, wieder versuchen aufzubauen. Und dann, 3 Minuten später, steht's 2-0. Wie steht's 2-0? Dann guter Angriff von den Dortmundern. Pass in die Mitte rein, richtig Richtung Strafraum. Und dann steht dann da der Reus, haut das Ding drauf, haut das Ding rein. Also wunderbarer Schuss, unhaltbares Tor. Der geht noch an den Innenpfosten rein, kannst nichts machen, steht 2-0.
Und saugeiles Tor übrigens, ne? Also ja. Angriff saugeil rausgespielt, schnelles Umschaltspiel nach vorne. Der Reus hat das Ding perfekt gemacht. Da kannst du nichts sagen. Das erste Tor war halt echt für den Arsch und das zweite war dann aber auch richtig schön. Aber in einer so kurzen Zeitspanne, dass mir dann so ein bisschen Angst wurde, weil mir dann so der Gedanke kam, okay, heute verlieren ist gar nicht schlimm, aber bitte nicht 5-0, 6-0. Lieber Gott, lass das nicht so weitergehen. Da waren so meine Gedanken, die mir da durch den Kopf gegangen sind.
Genau, das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, okay, verlieren gegen Dortmund, hast 4-mal gewonnen, scheiß drauf, passiert, überhaupt kein Problem, ist der aktuelle Meister, aber jetzt bitte nicht abschlachten lassen. Genau diesen Gedankengang auch. Aber am Ende der zweiten Halbzeit sind wir auch wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen, es hat sich beruhigt. Ich glaube, es gab auch, genau, Meier hat einen guten Freistoß gehabt, der ist nur irgendwie an den Pfosten gegangen oder neben den Pfosten oder so. Also man hat schon gemerkt, wir spielen langsam wieder mit. Ja, also es hat sich beruhigt, danach kam auch nicht mehr so ein gefährlicher Angriff der Dortmunder. Ja, und dann war irgendwann war da Halbzeit, irgendwas ist da passiert, ne?
Also keine Ahnung, ob der Feder irgendwelche Proteinriegel verteilt hat oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall hat er wohl die richtigen Worte gefunden, weil die Mannschaft, die dann rauskam, die wollte das Spiel, koste es, was es wolle, gewinnen. Und da auch wieder der Punkt, zur richtigen Zeit die Tore gemacht, rausgekommen und innerhalb von 2 Minuten
ja,
und 2 Tore gemacht und das Spiel war wieder völlig offen.
Aber du hast so, das muss ich sagen, das fand ich so geil, du hast voll gemerkt, dass sie das Ding jetzt auch wirklich rocken wollen. Du hast gemerkt, sie sind rausgekommen, gleich versucht, Angriffe einzuleiten und du hast gemerkt, Aigner macht das 2-1, 49. Minute, wunderschönes Tor übrigens, auch richtig schön gemacht, schöner Konter, gut durchgeführt, auch über mehrere Stationen, Schwegler, Inouye, Aigner, zack, Tor, so war das. Und Aigner hat sich gar nicht zu sehr gefreut, weil dem 2-1 hat dem auch nichts gebracht. Der wollte mehr. Du hast gemerkt, die wollen mehr. Ja. Eigentlich ging es weiter. Dann, ich weiß gar nicht, wie das genau entstanden ist, Anstoß und verlieren sie den Ball, die Dortmunder, und zack, Aigner auf Inouye, der köpft rein, ja, für Inouye, der irgendwie zwischen 1,69 und 1,71 ist, also nicht der Größte, macht das 2-2. Die Bude hat gebrannt.
Ja, das war echt der Hammer. Also was sie halt da gemacht haben, die haben halt Räume ausgenutzt, die auf einmal entstanden sind. Also gerade beim 2-2, Flanke vom Aigner auf die linke Seite. Und der Inouye stand ja komplett frei, da war ja kein Mensch. Da waren 6 oder 7 Dortmunder Abwehrspieler, die alle vorm Inouye standen. Plus der Schwegler stand ja noch da hinten. Das heißt, selbst wenn der Inouye mit seinen 1,69 an den Kopfball nicht rangekommen wäre, 2 Meter weiter hinten stand genauso völlig frei der Schwegler. Das heißt, in dem Rücken der Abwehr standen 2 Frankfurter komplett frei. Also das Tor hätten wir wie auch immer gemacht.
Ja, und dann denkst du, jetzt bist du in Fahrt, geil, jetzt haben wir schon einen Punkt, das sieht schon mal richtig gut aus, das müssen wir halt sehen, dass wir es irgendwie über die Zeit bekommen. Ja, denkst du, bei der Abwehr von der Eintracht, über die Zeit bekommen ist immer eine scheiß Idee, ja. So war es auch dann wirklich 3 Minuten später, grandios, grausamer Fehler von Anderson, der irgendwie denkt, im Wunderland, im Wunderbälleland oder sonst irgendwo, aber nicht dieses Ballgefühl hat, was man ihm normalerweise zutraut, verliert den Ball und das kannst du halt bei einer Top-Mannschaft wie gegen die Dortmunder, wie gegen BVB halt auch echt nicht machen. Was passiert? Mario Götze schnappt sich den Ball 2-3.
Das habe ich ja im Stadion gar nicht so richtig gesehen. Ne? Also es war ja an unserem Tor, das heißt quasi vor der Gästetribüne. Und da kriegst du das ja von uns aus der Kurve nicht so richtig zu sehen. Aber wie ich das im Fernsehen nachher gesehen habe, also der war ja eigentlich fast unbedrängt. Klar war der Götze hinter ihm, aber da war ja noch ein Meter Luft zwischen denen. Das heißt, die Situation war nicht wirklich gefährlich. Der Ball war langsam, der hätte alles machen können. Der hätte den Ball auf die Tribüne schlagen können, der hätte den nochmal stoppen können und nach rechts abdrehen, der hätte alles machen können, nur nicht das, was er gemacht hat. Und das lässt sich natürlich ein Mario Götze nicht nehmen. Also der Fehler, der wird auch in Kreisliga B bestraft.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und das war halt, ganz ehrlich, es war natürlich ein Downer irgendwo. Du hast auch gedacht, scheiße, das ist jetzt richtig blöd, aber irgendwie war es auch so, man hat schon noch das Gefühl gehabt, dass es noch nicht so gelaufen ist, weil bei der Mannschaft irgendwie momentan ist es nicht so, dass du sagst, ein Spiel ist jetzt gelaufen, wenn wir gegen Tor bekommen, oder? Also geht euch das vom Gefühl her ähnlich?
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, auch wenn du in dieser Euphoriewelle in der Kurve steckst und dann siehst, dass die Mannschaft unten weiterspielt, das ist ja zu geil. Und vor allen Dingen gerade in der Situation, weißt du, nach dem 0-2 denkst du dir, oh, bitte keine Klatsche, auf einmal 2-1, 2-2, auf einmal steht's unentschieden. Dann freust du dich wie das Christkind, kurz später fällt's Gegentor, du liegst wieder hin und denkst dir, oh mein Gott, das war so eine Gefühlswelt, die du da in 90 Minuten durchlebst. Hammer.
Ja, aber du merkst halt wirklich, die Mannschaft hat festgestellt, okay, wir haben es einmal geschafft, diesen Ausgleich zu schaffen, dann schaffen wir das jetzt auch nochmal und da waren ja noch, 20 Minuten zu spielen. Also du hast schon gemerkt, dass es auf Biegen und Brechen nochmal versuchen wollten und das war ja das Entscheidende an der Stelle.
Ja, vor allen Dingen auch nachdem dann das 3-3 gefallen ist, witzigerweise auch durch Andersen, was ich extrem gegönnt habe, also ansonsten wäre halt auch der Buhmann der Nation an dem Abend gewesen, hat die Eintracht ja weiter nach vorne gespielt, ne? Also der Typ, der neben mir sitzt, der hat die letzten 10 Minuten nur da gesessen und die ganze Zeit vor sich hin lamentiert und gesagt, Alter, die spielen auf 3 Punkte, die spielen auf Sieg. Ich glaub das gar nicht. Alex, siehst du das? Die spielen auf 3 Punkte. Ich glaube, das hat er 10 Minuten lang wie so ein Mantra vor sich hin gebetet. Und es ist halt auch was du eigentlich von der Eintracht nicht kennst.
Ja, klar.
Ja, erst recht nicht in der Situation. Du bist der Aufsteiger. Gut, du hast vorher 4 Spiele gewonnen, aber du hast den amtierenden deutschen Meister da bei dir zu Hause. Ja, und dann bist du auch noch so rotzfrech und sagst, hey, jetzt haben wir hier zweimal den Ausgleich geschafft und jetzt versuchen wir euch noch alles an Punkten wegzunehmen, was geht. Da gehört schon eine ordentliche Portion Dreistigkeit dazu.
Auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, es war auch wieder, wenn die Abwehr nicht optimal stand bei uns, aber wir hatten wieder einen guten Torwart. Weil, ich will sagen, in der 54. Minute fällt das Gegentor von Götze. 2 Minuten später steht Götze schon wieder da und da hat der Trapp im richtigen Moment den Fuß draußen, sonst hätte es 4-2 gegen uns gestanden. Ja? Ja. Und dann entwickelt sich halt ein Spiel. Auf beiden Seiten gab es noch massig Chancen, wie die Alex auch gesagt hat. Selbst nach dem 3-3 gab es auch für beide Seiten noch Chancen. Beide wollten, beide haben es viel probiert. Wirklich super. Und was ein Siegesschrei das schon teilweise war, erst an der 73., als wir den Ausgleich machen und auch als Abpfiff war, ich habe selten einen Unentschieden so gefeiert.
Ja, also das war von allen Seiten, denke ich mal, auf Eintracht-Seite ein gefühlter Sieg. Für die Dortmunder war es ganz klar eine gefühlte Niederlage. Ja. So unterschiedlich kann man die Spiele halt sehen. Aber das war grandios. Also richtig geil.
Aber wie du schon sagst, wir haben unserem Torwart da eine Menge zu verdanken, auch in den Spielen davor. Der hält halt schon grandios uns da hinten bei so manchem Abwehrfehler den Kasten sauber.
Auf jeden Fall. Also bei manch anderem, also ich will jetzt keinen Namen nennen, das ist auch jetzt, also.
Ich habe mir eben schon gedacht, der Marvin kann ja den Trapp den ganzen Abend über den Klee loben. Bin ich auch völlig deiner Meinung, aber ich hoffe, er fängt jetzt nicht an, den Ocker im gleichen Moment schlecht zu reden.
Nein, kannst ja auch keine direkten Vergleiche ziehen, weil er die Spiele ja nicht parallel bestritten haben. Also insofern, ja, das wäre auch alles rein hypothetisch, aber das. Die Leistung, die er zeigt, auch Trapp, ist, dass er die Abwehr wirklich gut zusammenhält, weil wir merken immer wieder, ohne Gegentor geht es bei der Eintracht nicht. Ja, und ich meine, das ist eigentlich auch mit dem Spielstil zusammen, ganz ehrlich. Wir hätten uns auch 90 Minuten versuchen können, 0-0 zu ermauern gegen die Dortmunder. Aber das ist nicht das System von Fee. Das kannst du mit dem Eintracht-Konzept auch nicht so spielen, auch gerade mit den Abwehrspielern. Und da spielen wir halt vorne drauf los. Und so war es ein Spiel, was ganz ehrlich international sogar für einiges Aufsehen gesorgt hat. Und das ist doch was eigentlich einen unschätzbaren Wert hat. Das nicht nur heißt, ach, die scheiß graue Maus, Kack Eintracht hat sich jetzt einen Unentschieden ergaunert, so 0-0 oder so. Nein, 3-3 auf Augenhöhe mit dem Meister. Geile Scheiße.
Ja, wie ja, du schon sagtest, also dass das Ganze dann auch in der internationalen Presse so Wellen schlägt, dass du dann da auch solche Artikel siehst, wo dann da über dieses Spiel geschrieben wird, also da gehört schon viel dazu, dass du das als Aufsteiger an der Stelle nach dem 5. Spiel in der Saison so weit geschafft hast.
Auf jeden Fall. Und ich meine, es verliert ja innerhalb Frankfurts jetzt auch keiner komplett den Nerv oder wird jetzt mit illusorischen Vorstellungen jetzt ins Krankenhaus übergeben. Fakt ist, dass wir alle wissen, dass diese Punkte, die wir jetzt holen, wirklich gegen den Abstieg erstmal gehen. Ja, dass so schnell wie möglich die 40 Punkte festgemacht werden. Sollte das früher als gedacht klappen, dann kann man immer noch überlegen, nach Höherem zu streben. Aber wichtig ist, und das weiß auch, glaube ich, jeder, jetzt, natürlich haben wir eine geile Saison bisher, aber 40 Punkte, das ist erstmal das Ziel, dahin müssen wir kommen. Und ich merke, dass das ist auch bei der Trainer, dass der Mannschaft, glaube ich, ganz gut klar macht. Und dass auch bei anderen Spielen, die nicht gegen Dortmund gehen, dass auch da eine Motivation vorherrscht, die uns die Siege ermöglicht. Und so ging es weiter mit Freiburg.
Das war genauso ein Spiel, wie du es gerade gesagt hast. Es war halt nicht mehr Dortmund, ne? Also du hattest dienstags dieses euphorische Spiel, was auf einem Leistungsniveau war, wie wir es in Frankfurt schon ja sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben. Und dann kommt Freiburg. Freiburg hat sich richtig gut auf uns eingestellt gehabt. Okay. Die sind mit einer Manndeckung auf dem Platz aufgetaucht, dass wir überhaupt nicht die Möglichkeiten hatten, unser Spiel zu entfalten. Und es ist einfach komplett anders gelaufen. Und das hast du uns auch angemerkt. Die ersten 45 Minuten war nicht die Eintracht, die ich aus den 5 Spielen davor gesehen habe. Das war geprägt durch, wir wissen nicht, was wir machen sollen, lange Bälle geschlagen, eigentlich genau das, was keiner von uns mehr sehen wollte.
Ja, wobei ich auch sagen muss, dieses mit den langen Bällen ist halt auch eigentlich fast dann die einzige Möglichkeit gewesen, weil du wirklich gesehen hast, dass Freiburg auch, das war ein Spiel, ja, wie du gesagt hast, Freiburg hat sich komplett auf die Eintracht eingestellt, wusste sie in richtigen Momenten zu stören und gleichzeitig war jedem Frankfurter auch bewusst, was du dann später auch gemerkt hast, dass wenn du Freiburg den freien Raum lässt, dass die auch blitzschnell ein Gegentor machen und dann mit einem Gegentor gegen Freiburg zu spielen, mit einer richtig guten Defensive, die ja wirklich auch über Qualität in der Abwehr verfügen, auch wenn die Qualität selbst gemacht ist, was ich immer wieder lobend hervorheben kann, was Streich da geleistet hat, das ist wirklich eine grandiose Sache. Dann haben die auch einen richtig guten Torwart mit Baumann da drin. Ja, da muss man sagen, das ist richtig gut. Und dann ist es halt auch schwer. Und da haben wir uns auch wirklich schwer getan. Ich habe die ersten 15 Minuten habe ich leider nicht gesehen, aber glaube ich, habe ich auch gar nichts verpasst. Insgesamt gab es vielleicht 3-4 Torchancen auf insgesamt.
Aber dafür dann 100%ige, ne? Also der Inui, ich weiß nicht, was an dem Tag mit ihm los war. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass der einfach mega nervös war, weil, wie ich hinterher gelesen habe, wohl auch der Cheftrainer der japanischen Nationalmannschaft im Stadion war, um ihn zu beobachten. Und der hat ja an dem Tag Dinger liegen gelassen. Also die erste Szene war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer den Ball hinten rausgeschlagen hat. Rode hat ihn mit dem Kopf auf Inui verlängert, der völlig unbedrängt alleine auf den Torwart zuläuft und im letzten Moment irgendwie ihm einfach nur gegens Bein schießt. Ich weiß nicht, ob er ihn da tunneln wollte. Hätte er noch einen Haken geschlagen, hätte er einen Lupfer gemacht. Also der hat doch technisch alles drauf. Der muss doch in dem Moment nicht ja, einfach nur gerade ausschießen. Also das war tatsächlich absolut 100%ige Torchance.
Richtig, da hätte eigentlich schon das Spiel, eigentlich muss man sagen, schon eine Wendung zu unseren Gunsten nehmen müssen, weil normalerweise macht Inui die. Das hätte auch bestraft werden können, weil auch ein paar Minuten oder ein, zwei Minuten später war der Caligiuri, der vor unserem Tor stand und hat nur irgendwie knapp das Tor verfehlt. Da hätte es dann auch schon wieder 1-0 gegen uns stehen können. Das war sehr komisch. Also die letzten Minuten von der zweiten Halbzeit, von der ersten Halbzeit fing es dann wirklich nochmal an, ein bisschen brisanter zu werden. Und ich erinnere mich dann an Meier, der kurz vor der Halbzeit auch ein ganz komisches Ding eigentlich irgendwie annimmt. Also auch wie so ein Seitfallzieher oder Rückfallzieher, nur dass er sich nicht hingelegt hat, nimmt das Ding und eigentlich aus einer unmöglichen Position und haut nur knapp vom Tor vorbei. Da hätte es auch schon 1-0 stehen können. Also das hätte man gar nicht gedacht, dass es so knapp ist, aber es war schon die erste große Torchance, dass man auch und das Ausrufezeichen, dass man gemerkt hat, dass Meier heute anscheinend viel mit seinem Körper anstellen will. Naja gut, und dann ging es erstmal in die Pause. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kommt, das ist halt ein Spiel, das sind so typisch enge Spiele, weil Freiburg sich halt wirklich aufgestellt hat. Und dann kommen sie aus der Pause. Da haben wir aber noch nicht so wirklich den Faden gehabt und dann plötzlich 50. Minute 1-0 gegen uns.
Ja, ich hatte halt auch gerade nach dem Dortmund-Spiel gedacht, Fee, der alte Pausenkünstler, packt wieder seinen Riegel aus, sagt die gleichen Worte wie in der Halbzeit von Dortmund, die Mannschaft kommt raus und jetzt ist alles anders. Das war schon so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Mannschaft kommt, wir drehen auf und machen Tore. Ja, Pustekuchen, stattdessen stand es dann irgendwie ratzfatz 0-1.
Wobei man auch sagen muss, sorry, wenn ich unterbreche, für mich war das Tor irregulär. Ne? Das ist halt auch so eine Geschichte gewesen. Erst stand Kruse, der ja früher übrigens auch bei St. Pauli gespielt hat und also damit auch Zambrano mal wieder getroffen hat, nur nebenbei. Für mich stand er erst im Passiv abseits, weil ein Schuss von einer Person kam und hat dann den Ball aufgenommen und hat selbst reingeschossen und dann stand im aktiven Abseits. Fakt ist aber, das Tor hat sowieso dann auch gezählt, aber problematisch ist auch die Haltung der Abwehrspieler, die eher lamentiert haben, so nach dem Motto, hier, das war jetzt der Abseits und so weiter und so fort. Wären sie mal gescheit hingegangen, wäre das Tor auch nicht passiert, weil das war ja.
Genau, also die standen, ich glaube, zu dritt oder zu viert um Kruse rum. Jung hat sich gar nicht mehr bewegt und ist im Prinzip stehen geblieben, hat nur noch die Hand gehoben und gesagt, Abseits. Im Stadion habe ich es nicht gesehen, war halt auch wieder zu weit weg, als du es hätte beurteilen können und dann bist du halt auch hinter der Linie und nicht parallel zum Geschehen. Aber im Fernsehen hast du es halt in der Wiederholung dann ganz klar gesehen, war auf jeden Fall abseits, wurde aber auch in den Medien fast überwiegend so dargestellt. Ja, aber dann darf man halt nicht aufhören zu spielen, sondern muss halt weiter rangehen. Und jetzt ein paar Euro fürs Phrasenschwein, abseits ist dann, wenn der Schiri pfeift und nicht, wenn der Junge die Hand hebt.
Ja.
Ich glaube, von 100 Reklamationen hat es vielleicht einmal was gebracht, aber sonst bringt es nie was und das sehe ich meistens eigentlich eher bei anderen Teams. Aber bei der Eintracht will ich das auch nicht sehen, dass immer reklamiert wird von wegen also Abseits. Das bringt nichts. Wenn der Schiedsrichter die Entscheidung getroffen hat, auch die Linienrichter, muss man es hinnehmen. Ne?
Genau.
Ja, ich meine, du kannst zwar im Nachhinein dann immer noch, wenn du der Meinung bist, das war Abseits da, anfangen irgendwie rumzulamentieren, aber erstmal geht es ja darum, dass du vernünftig deine Arbeit machst und da gehört halt auch dazu, dass du dann da ordentlich in den Zweikampf gehst und versuchst, den Ball da rauszuhauen. Wenn sie danach dann noch versuchen, da irgendwie auf Abseits zu gehen, okay, aber erstmal halt Action am Ball.
Ja, wobei, da bin ich auch Marvin seiner Meinung, auch hinterher. Es bringt einfach nichts. Klar kannst du zum Jury gehen und deine Meinung nochmal kundtun, aber dann muss halt auch Ruhe sein. Diese permanenten Rudelbildereien, Schiedsrichter-Diskutierereien, das Einzige, was dir das bringt, ist, wenn du es ein bisschen zu weit treibst, noch eine gelbe Karte für Meckern dafür abholst. Und ansonsten hat es halt nichts in Frankfurt verloren. Das ist Methode Düsseldorf, wolle man nicht. Punkt.
Ja. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn? Weil es war wirklich ein Spiel. Du hast halt jetzt Freiburg, die jetzt das Tor gemacht haben und natürlich jetzt noch defensiv besser standen. Die wollten natürlich, für die hat das eine Tor auch erstmal gereicht. Die wussten, jetzt müssen die Eintracht-Spieler kommen und wir können halt dann den Sack zumachen mit dem 2-0. So war es dann auch, dass der ein oder andere Spieler, ich glaube Schuster war unter anderem einmal, der nochmal aufs Tor der Eintracht geschossen hat, wo dann auch wieder ein Trapp da stand oder der Ball. Wo es auch hätte 2-0 stehen können, ja. Ich glaube, gab dann auch wieder ein Abseitstor. Ich glaube, genau. In der 67. Minute gab es wieder einen Schuss, diesmal von Freis. Und das hätte auch ein Tor sein können, theoretisch war es aber nicht, wurde dann abgepfiffen. Dann hätte es 2-0 gegen uns gestanden, da wäre die Sache gegessen. Aber im direkten Gegenzug haben wir ja dann doch noch einen, der irgendwie manchmal Tore schießt, wenn sonst keiner macht.
Ja. Ich möchte jetzt hier nicht in die Lobeshymnen einsteigen. Zuerst mal, meiner Meinung nach, sehr clever gewechselt vom Fee, Hoffer rauszunehmen, Matmur zu bringen. Das ist ein Punkt, der in den letzten Spielen, glaube ich, bewusst geworden ist. Wir haben ein Problem im Sturm. Ein Ocean schießt keine Tore, hält dafür vorne aber sehr guten Ball. Ein Hoffer geht mit, keine Ahnung, 2 bis 10 Ballkontakten in der Regel vom Feld. Also der geht im momentanen Spiel der Eintracht einfach komplett unter. So, dann kam der Matmur rein, der für mich auch kein Stürmer ist, der auch viel auf die Flügel ausgewichen ist, der aber wieder für ein bisschen Bewegung gesorgt hat. So, und dann kam halt der eine, den du gerade schon in den Fokus gerückt hast, der dann das einzig Richtige gemacht hat, der sich ein Herz genommen hat und die unbesetzte Position Stürmer versucht hat, mit Leben zu füllen. Das heißt, er hat von der zweiten Halbzeit an im Prinzip zwei Positionen bedient, nämlich einmal im offensiven Mittelfeld, die Bälle hinten geholt, nach vorne gelaufen, sie auf die Flügel verteilt und ist dann aber wieder mitten reingegangen, wo die ganze Zeit keiner war.
Ja, und dann macht er in der 68. Minute chippt eine Reingabe und dann nimmt er den Ball irgendwie an. Ja, das sind auch so Dinger, die sieht man nur ein oder zweimal im Jahr vom Bayern. Nimmt er den Ball blitzschnell an, zieht ihn weiter und dann haut er das Ding rein und dann steht es plötzlich 1-1. Das war schon ein geiles Tor, das muss man schon mal sagen. Ne?
Also der Seitfallzieher, der war wirklich ein geiles Ding. Also so Sachen, die siehst du nicht oft. Ich glaube, bei der Wahl vom Tor des Monats ist er mit Sicherheit vorne dabei.
Wäre schlimm, wenn nicht.
Allerdings, die Annahme ist, glaube ich, eine typische Meier-Annahme, weil es gibt einige Sachen, die der Meier nicht kann und Bälle annehmen gehört dazu. Und ich glaube einfach, dass es ein bisschen zufällig bedingt war, dass das Tor entstanden ist, weil er den Ball nicht unter Kontrolle bekommen hat, der Ball hochgesprungen ist und er dann ein richtig geiles Ding draus gemacht hat. So, dass es in der Gesamtheit aussah wie, ja, Traumtor einfach. Aber wie gesagt, mein Eindruck ist, dass der erste Part eine leichte Unfähigkeit war und der zweite Part dann einfach Genialität.
Ja, also die Annahme war sicherlich nicht so ganz astrein, aber dann halt wirklich auch den Mut zu besitzen und das dann zu probieren, da gehört also schon viel dazu. Und dass es dann nachher auch noch funktioniert, das ist natürlich umso glücklicher.
Ja, wobei das ist auch nicht das erste Tor, was der Meier so macht, ne? Also so Seitfalls hier oder so Dinger, die sieht man ja von ihm öfter.
Ja, aber nicht alles funktioniert da halt auch.
Nö.
Typischer Meier-Kopfball.
Ja, auch das war wieder so eine Aktion. Der Meier macht die Dinger nicht oft, aber wenn er sie macht, sieht er schon ganz schön aus. Ne? Also das war auch eher so zufällig, glaube ich, kaum hochgesprungen, aber schöne Flanke, die reinkam, das muss man sagen. Oczipka, der diesmal zwei Assists, also an dem Tag bald zugesteuert hat, schöne Angelegenheit. Und dann war das Ding eigentlich schon so ein bisschen gelaufen, ne?
Ja, eigentlich schon. Vor allen Dingen, das Spiel war halt komplett gedreht und du hast doch gemerkt, wie demotiviert Freiburg dadurch war. Ich war umso motivierter, weil wir nicht alle Tage so ein Spiel gewonnen hätten.
Genau.
Es war von Anfang an zäh und schwierig und ganz anders, wie eben schon gesagt, wie gegen Dortmund. Wir liegen dann auch noch 0-1 hinten und dann kommt der Meier und macht einfach mal in 10 Minuten zwei Buden rein.
Ja, ja, das war dann schon, wichtig, weil ganz ehrlich, du hast das eben schon angesprochen, Alex, bei allem, wie es momentan super läuft, in Sachen Stürmer müssen wir uns nochmal ganz genau unterhalten in der Winterpause, ja. Weil in Ocean, ich lasse auf Ocean erstmal nichts kommen, also wenn der fit ist, dann hat er seinen Platz in diesem Konzept, diesem Konstrukt dieser Mannschaft, aber du merkst, auch in Hoffe, das muss ich sagen, hat respektabel, hat ein Tor gemacht in Nürnberg, ist reingekommen, hat ein Tor gemacht, ist aber an sich ein Fremdkörper in der Mannschaft. Und du siehst, zum Glück haben wir momentan diese Möglichkeiten, dass selbst wenn eigentlich nichts geht, gibt es einen Meier, der ein Tor macht. Es macht immer ein anderer ein Tor. Aber in Sachen Stürmer sind wir auch mit Matmur, der auch seine Spiele okay macht, aber kein wirklicher Stürmer ist, zu ungefährlich. Da brauchen wir eigentlich schon nochmal einen Brecher. Gerade wenn Ocean wie momentan halt ausfällt.
Ja,
vor allen Dingen, weil wir, wenn wir da vorne so einen großen Typen drin haben, auch die Kopfballstärke viel besser nutzen können. Also wir haben dieses Jahr schon viele Kopfballtore gemacht, sei es, ob's der Andersen war, ob der Meyers jetzt im Kopf gemacht hat. Also selbst ein 1,69 Meter Inui macht's. Aber wenn du da vorne so einen Brecher drin hast, dann hast du einfach mehr Chancen. Und ich meine, das ist halt auch ein bulliger Typ. So, und den tauschst du jetzt aus gegen einen Hoffer. Der ist zwar flink wie ein Wiesel und der arbeitet auch wie blöde. Du merkst wirklich, dass er sich reinhängt. Aber das passt einfach konzeptionell nicht mit rein.
Ja, so sieht's aus. Und da müssen wir halt dann auch sehen, dass wir vielleicht in der Winterpause, auch wenn jetzt alles gut läuft, aber man muss, da kann sich halt auch nicht darauf ausruhen, weil es gibt vielleicht eine Situation innerhalb der Saison, wo wir genau auf so ein Tor von der Person angewiesen sind, auf die es dann wirklich drauf ankommt. Und da fehlt uns dann einfach wirklich der Brecher im Endeffekt. Da muss man im Winter vielleicht nochmal nachlegen. Ist ja jetzt noch genug Zeit, darüber nachzudenken. Aber da muss man halt schauen, ne?
Ja, also wir sind auf allen Positionen sind wir eigentlich wirklich, wirklich top besetzt. Auch mehrfach, aber vorne im Sturm, ich meine, die Eintracht ist nicht Spanien, ne? Also ja. Die Spanier kommen ohne so jemanden aus, weil sie halt auch Weltklasse-Spieler haben. Wir haben Spieler, die momentan richtig gute Spiele machen, aber die alle jung sind, die teilweise ihr erstes Bundesliga-Jahr spielen, denen du die Gesamtverantwortung einfach nicht auf die Schultern packen kannst. Der genau. Einzige, der mit Erfahrung da vorne mit drin ist, ist der Meier. Ja, und ansonsten hast du einen Inui, der hat noch nie Bundesliga gespielt. Du hast einen Aigner, der sein erstes Bundesliga-Jahr gerade bestreitet.
Nee, der war auch schon in Bielefeld. Aber da, das ist schon krass.
Die haben Bielefeld Bundesliga war dann, gespielt?
Ja, die haben Bundesliga gespielt, da war er auch dabei. Aber das war halt eine Halbsaison im Endeffekt, ne? Aber schon krass, der ist 24 erst und hat aber auch schon mal Bundesliga gespielt. Da sind die dann abgestiegen, jetzt sind sie ja mittlerweile in der dritten Liga. Aber der hat mal mit Bielefeld schon Bundesliga gespielt. Aber so eine,
also Bielefeld hatte ich auf dem Schirm gehabt, aber nicht, dass die zu der Zeit in der Bundesliga gespielt haben. Ja, dann, ja aber trotzdem. Empfiehlt trotzdem die Erfahrung, ne? Also, und vor allen Dingen, wie gesagt, sie sind halt alle noch relativ jung und da kannst du nicht mit so einem spanischen ohne Stürmersystem auflaufen. Das funktioniert einfach noch nicht.
Vollkommen richtig. Und läuft momentan gut und du merkst, dass jeder sich beweisen will. Momentan machen auch noch die Mittelfeldspieler die Tore oftmals. Wir haben ja auch, die Mittelfeldspieler sind ja auch teilweise recht offensiv, das sieht man ja. Aber, wie gesagt, es gibt vielleicht mal Zeiten in der Saison, je weiter es geht, wo es halt auch auf ein Tor ankommt. Und wenn Meier halt nicht da steht, wäre es ganz gut, wenn wir einen Stoßstürmer hätten, der das Ding, beziehungsweise keinen Stoßstürmer, aber so einen bulligen Typ halt einfach, der die Kugel rein brutalisiert. Das wäre vielleicht nochmal ganz gut, zumindest als Ersatz für Ocean, weil Kurumara ist immer noch verletzt und Hoffe ist einfach nicht dieser Spieltyp, der uns da großartig helfen kann. Aber wir haben das Ding auch gewonnen, 2-1. Für mich ganz, ganz, ganz wichtige drei Punkte gegen einen potenziellen direkten Kandidaten, wenn es um den Nichtabstieg geht oder um den Abstieg. Das sind wichtige drei Punkte als die ein oder anderen vielleicht gegen Leverkusen, wo es eher ein Bonus war. Das waren ihr essentielle Punkte und da bin ich sehr froh, dass wir da auch gegen so eine Mannschaft, die sich gegen uns eingestellt hat, drei Punkte geholt haben.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal zurück überlegt, vor ein paar Wochen, als die Spiele dann klar waren, gegen wen wir starten, was die ersten Spiele sein werden, wenn ich da durchgegangen bin und meine Tipps abgegeben habe, da war Freiburg im Prinzip mein erster Tipp, wo ich gesagt habe, okay, hier nehmen wir drei Punkte mit. Ja. Also wenn ich mir das vorher so angeguckt habe, dann dachte ich mir, naja gut, vielleicht gehen irgendwo ein paar zufällige drei Punkte mit. Vielleicht geht ein Unentschieden gegen Nürnberg und dann drei Punkte gegen Freiburg. Das heißt, hätte mir jemand gesagt, wir stehen nach 6 Spielen mit 6, 7, 8 Punkten da, hätte ich gesagt, ja. Der Mann hat Ahnung von Fußball, so sieht's aus, so wird's laufen. Und was haben wir nun? 16. Leck mich am Arsch, 16 Punkte.
6 das Spiele, ungeschlagen.
Ja, das ist natürlich also eine absolute Hausnummer, was die Spieler auch da jetzt gemacht haben und was momentan auch der Trainer. Momentan läuft alles richtig bei uns, das muss man sagen. Und wir muss auch sagen, selbst wenn wir jetzt das Spiel, auf das wir gleich zu sprechen kommen, nicht siegreich gestalten können oder vielleicht sogar verlieren, wobei ich das eigentlich gar nicht so denke. Selbst dann haben wir immer noch ein Polster zum Drittplatzierten, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich glaube, der Drittplatzierte hat 11 Punkte, wir haben 5 Punkte Vorsprung. Das ist schon Wahnsinn jetzt. Ne? Natürlich heißt noch nichts gewonnen, wir können immer noch absteigen, auch wenn daran momentan niemand denken mag. Es läuft momentan so gut, dass wir das Ziel eigentlich gut erreichen können, aber daran muss halt auch weiter gearbeitet werden. Aber ich glaube, dass das gesamte Team den Fokus genau darauf gelegt hat. Und ich bin recht optimistisch, dass wir es auch erreichen.
Also zumindest von den Interviews, die ich sowohl gehört als auch gesehen als auch gelesen habe, waren sie alle, sei es jetzt Trainer oder auch Spieler, so eingestellt, dass sie alle gesagt haben, ja, es läuft momentan extrem gut, aber 16 Punkte ist noch nicht das Entscheidende. Da passiert noch viel und da kann noch viel passieren und wir werden jetzt nicht zu übermütig in dem Thema. Wir freuen uns alle, aber Zumindest was den Punkt angeht, sind sie alle realistisch genug, um zu wissen, dass da noch viel passieren wird.
Auf jeden Fall. Ist ja auch so. Also ich finde die Einstellung vom Fee zu der momentanen Situation auch genau richtig zu sagen. Ja. Die Fans sollen träumen, es soll hier jeder in Frankfurt seine Euphorie ausleben, wie er will. Das tue ich auch, ich genieße das in vollen Zügen.
Richtig.
Nichtsdestotrotz bin ich mir der Situation bewusst, dass wir bis jetzt auch einfach Spiele hatten, die uns gelegen haben, die unserem Offensivspiel entgegenkamen. Und ich meine, du siehst, was passiert, wenn wir gegen eine Mannschaft wie gegen Freiburg spielen. Da wird's schwer. Und warte mal ab, wenn so Spiele kommen wie zum Beispiel Düsseldorf. Düsseldorf steht mit 2 Vierer-Reihen komplett hinten drin. Da ja. werden wir uns richtig schwer tun. Und das sind einfach Spiele, wo 3 Punkte her müssen. Also ich habe keinen Bock, gegen Düsseldorf zu verlieren. Und ich glaube, kein anderer auch. Und das sind die Dinger, die uns keinen Spaß machen werden.
Ja. Ja, gut.
Und da kommen noch viele von. Wir hatten jetzt viele spielerisch starke Gegner und es wird eine Zeit kommen, in denen wir gegen die ganzen Mauervereine spielen.
Naja, es ist halt aber auch die Bundesliga. Das hört sich blöd an, aber da gibt es keine leichten Spiele. Du hast schon gemerkt, selbst Freiburg, die man vielleicht nicht so hoch einstellt, das waren tougher, schwerer Gegner. Und da ist es spitz auf Knopf, da kann es auch anders laufen. Und es gibt lauter Spiele, gegen Hannover spielen wir bald, die einen schönen Fußball spielen. Da kann es auch eine richtig schöne offene Partie werden, aber so Dinge kannst du auch verlieren. Gegen Gladbach nächste Woche wird es ein sautaffes Duell. Und dann, wie du schon gesagt hast, gegen Düsseldorf, in Düsseldorf wäre ich sogar schon mit einem Punkt auch zufrieden. Das wird wirklich ganz, ganz schwer, da irgendwie zur Rande zu kommen, aber auch zu Sachen zu Hause. Wir müssen halt auch unsere Punkte holen gegen die Leute, die unten stehen, in die Mannschaften. Bisher machen wir das ganz gut. Wenn du siehst, wer momentan unten steht, es kommt auch noch Stuttgart, das wird auch alles schwer. Es gibt keine leichten Gegner. Momentan machen wir es gut und ich hoffe, so geht es halt einigermaßen weiter. Aber solange keiner anfängt, hier rumzuspinnen, und dann läuft es auch einigermaßen. Aber das ist auch schön, dass wir als Fans einfach auch eine Weile träumen können. Wir können uns jeden Tag die Bundesliga-Tabelle angucken, können froh sein. Solange dann aber jetzt wirklich keiner hier denkt, hier von wegen, ja, wir kommen jetzt in die Champions League, das bringt uns nichts. Und auch wenn ich immer höre, halt das Geplapper, ja, es gab nur einen Aufsteiger, der genauso gut war, das war Kaiserslautern damals. Kaiserslautern hat damals auch den Vorteil gehabt, dass alle anderen Mannschaften, auch die Bayern in dem Jahr, geschwächelt haben. Schau dir die Bayern an, okay, die haben gestern gegen Weißrussland, weißrussische Mannschaft verloren, aber in der Liga sind die stark wie sonst was und da lassen die nichts anbrennen, die Saison. Insofern geht da eh nichts und das muss man wirklich sagen. Aber wir können das genießen und ich finde es auch schön. Du merkst auch, dass die Euphorie in der Stadt eigentlich relativ groß ist. Was habe ich gelesen? Es gab ziemlich große Trikotverkäufe in den letzten Tagen. Das ist schon eine feine Sache. Der muss auch sagen, der hilft auch ein Fee, der sagt, ich lasse euch träumen. Nicht so, wie es manchmal der Fall ist, wo gesagt wird, ach komm hier, jetzt hört auf mit dem Träumen oder einen Riegel vorschieben. Positiv denken hilft da manchmal auch.
Ja. Das definitiv. Du hattest es schon angesprochen, diesen Sonntag 15:30 auswärts gegen Gladbach.
Richtig.
Also das Spiel kann ich noch nicht so ganz einschätzen. Also zum einen ist Gladbach momentan eigentlich ein sehr dankbarer Gegner. Hinten anfällig, vorne ungefährlich, da läuft noch nichts zusammen. Von daher bin ich eigentlich relativ optimistisch. Auf der anderen Seite muss Gladbach jetzt eine Reaktion zeigen. Und genau. Ich glaube einfach, dass da der psychologische Effekt unheimlich stark greifen kann. Die sind im Zugzwang und von daher ja, sollte man sie eigentlich nicht unterschätzen.
Richtig.
Wenn man sich aber anguckt, wie sie die letzten Spiele gespielt haben, dann ist es ein haushoher Sieg für die Eintracht.
Also so weit gehe ich da wirklich nicht. Also wirklich bei allem Respekt, ja. Das Spiel am Samstag gegen Dortmund war schon ein ganz schöner Downer für Gladbach. Haben 5-0, war es 4 oder 5-0? Ich glaube, es war 5-0. Ja, haben 5 Dinger bekommen. Das war schon eine richtig heftige Angelegenheit. Das war auch das eine oder andere Tor eigentlich zu hoch. Aber du hast gemerkt, dass es in der Mannschaft momentan noch nicht ganz so stimmt. Es
kommt halt auch drauf an, wie die sich die Dinger gefangen haben.
Ja, also auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, nur weil die jetzt gegen Dortmund so verloren haben, heißt es nicht, dass die Eintracht ein leichtes Spiel hat. Ganz im Gegenteil. Ich hätte eigentlich gar keinen Bock, gegen die jetzt zu spielen, wenn die noch eine Mannschaft sind. Und das ist halt genau der Punkt. Dazu kommt noch, und das darf man auch nicht vergessen, die spielen morgen am Donnerstag ein sackenschweres Spiel, ich glaube, gegen Fenerbahce Istanbul. Ne? Das ist ein Euroleague-Spiel. Das ist kein Gegner, den du einfach mal so umhaust. Das ist richtig, richtig schwer. Kommt darauf an, welche Reaktion die morgen zeigen. Wenn die morgen gegen Istanbul gewinnen, wird es noch schwerer für die Eintracht. Aber es hat das Potenzial, Das Spiel hat das Potenzial, entweder recht offen zu werden, aber dass wir zumindest vielleicht einen Punkt rausholen. Mit 3 Punkten rechne ich definitiv nicht, weil so, die Mannschaft hat ja Potenzial. Du hast ja gesehen, was Gladbach letzte Saison in der Lage war zu leisten, auch, dass die, auch wenn sie jetzt Reus nicht hatten. Aber guck mal, wie viel Geld die jetzt auch investiert haben in den Luc de Jong. Das ist ein Spieler, der hat, was weiß ich, über 10 Millionen Euro gekostet. Die haben an sich auch gute Spiele. Auch in Neumann und so weiter und so fort. Das sind Spieler, die können eigentlich alle was. Ter Stegen, Torwart, das läuft normalerweise. Ja? Wir müssen halt sehen, wie es halt jetzt, wie es halt am Sonntag ist. Aber an sich wäre ich mit einem Punkt halt schon richtig zufrieden.
Also wie gesagt, ich bin mir da echt uneins, weil auf der einen Seite die Reus-Millionen, die hat Gladbach nicht sonderlich gewinnbringend investiert. Ja, De Jong hat, ich glaube, 12 Millionen hat er gekostet, ja. Aber der ist 0,0 ins Spiel eingebunden und es läuft halt nicht. Ein Handke hat letztes Jahr eine saustarke Saison gespielt, aber einfach, weil er in der Kombination Reus funktioniert hat. Und das ist einfach dieses Jahr nicht mehr gegeben. Und deswegen ist es nicht nur der Reus, der fehlt, sondern andere Spieler, die in der Mannschaft waren, die er mit stark gemacht hat, spielen halt auch deutlich unter den Leistungen der letzten Saison.
Ah ja,
und Dante hinten in der Innenverteidigung, merkst du, dass der fehlt?
Ja.
Und so ist es momentan in allen Mannschaftsteilen und deswegen steht Gladbach da, wo sie momentan stehen. Und ich sag mal, spielerisch, wenn du dir spielerisch die letzten Spiele anguckst, erwarte ich da wenig Gegenwehr. Aber was man halt nicht unterschätzen darf, ist, was du eben auch schon gesagt hast, die sind angeschlagen, die müssen eine Reaktion zeigen, die haben die Möglichkeit, sich in einem Spiel gegen Istanbul richtig zu pushen. Wenn sie da die Punkte oder wenn sie das Spiel gewinnen, dann kommen die mit einer Motivation aufs Spielfeld, da müssen wir uns warm anziehen. Richtig. Aber ich glaube, dieser psychologische Effekt, das ist der einzige, der greifen kann. Ansonsten spielerisch erwarte ich 3 Punkte.
Also ich sehe, wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders. Auch wenn sie selbst auch eine Person verloren haben mit Neustädter, dem ja nie großartig viel Kredit gegeben wurde, der aber jetzt auch bei Schalke eigentlich relativ regelmäßig spielt, fehlt auch. Muss man sagen, haben auch wirklich einen personellen Verlust gehabt. Wie gesagt, für mich ist es ein guter Punkt, wenn wir den holen, weil du musst auch überlegen, es ist auswärts. In Gladbach ist die Stimmung auch ziemlich gut. Weiß nicht, wie unsere Jungs sich da beeindrucken lassen. Wenn es positiv läuft, ist natürlich wieder alles möglich, aber ich hoffe, dass wir zumindest mal mit einem Punkt da rausgehen, da wäre ich auch schon mehr als zufrieden, weil ein Punkt in Gladbach gegen eine Mannschaft, die in der letzten Saison für große Furore gesorgt hat, ist eigentlich schon das, was man sich erhoffen kann.
Die aber auch davor in der Saison so gut wie abgestiegen waren.
Genau.
Also ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, was mitschwingt. Genauso wie wir die Saison, wo wir eine gute Hinrunde und eine beschissene Rückrunde gespielt haben, immer wieder in Erinnerung gezogen bekommen oder uns in Erinnerung bringen, wird Gladbach auch noch lange daran denken, dass sie vor 2 Spielzeiten einfach fast abgestiegen wären. Danach letztes Jahr wirklich grandios gespielt haben, aber im Moment läuft es halt einfach schlecht.
Ja, und das ist halt auch, deswegen sage ich ja, wenn es um Beispiele geht, wie ich hier hoffe, dass es läuft, sage ich ja auch immer eher Hannover als Gladbach. Ja. Weil Hannover ist für mich die Mannschaft, das sage ich auch immer wieder, das habe ich ja so im letzten Podcast schon gesagt, für mich die Mannschaft, die konstanteste positive Entwicklung hat, weil die seit Jahren jetzt auch international spielen, haben auch nicht Champions League gespielt, du hast ja gesehen, wie es bei Gladbach gelaufen ist, 2 Spiele Champions League, eigentlich für den Arsch gewesen. Ja? Du wusstest ganz genau, dass die kommen in die Champions League, aber reißen nichts. Und so war es halt jetzt auch. Und jetzt sind sie halt in der Europa League. Da wird es wahrscheinlich besser laufen, ist aber auch nicht optimal. Aber du hast schon recht. Es kann auch sein, dass es wieder so eine typische Ping-Pong-Mannschaft ist. Ich habe auch schon gehört, dass es mit Favre nicht mehr ganz so unproblematisch läuft. Wir werden es sehen. Aber wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel am Sonntag.
Genau, und ganz im Ernst, also auch wenn ich jetzt irgendwie sage, keine Ahnung, die 3 Punkte, das ist wirklich rein auf die Leistung von Gladbach bezogen. Verlieren wir in Gladbach? Ich habe kein Problem damit, gegen Gladbach zu verlieren. Wir haben 16 Punkte. Egal, was am nächsten Spieltag passiert, wir bleiben Zweiter. Die 16 Punkte nimmt uns keiner. Jeder Punkt, den wir im Moment holen, den sollten wir mitnehmen und jedes Fünkchen Euphorie, was wir mit rüber retten können, von Spiel zu Spiel, einfach nehmen, solange es geht. Holen wir keinen Punkt, so what?
Ja, aber ein Punkt, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen, wäre schon eine feine, richtig feine Angelegenheit, ne?
Jawohl, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, was tippt er denn an Ergebnis?
Naja, fang du mal an, genau.
Ja, ich sage einfach, unser Tor bleibt halt nie sauber. Ja, das habe ich in den letzten Spielen schon gemerkt. Ohne Gegentor können wir nicht. Deswegen sage ich mal, oh, ich tippe mal auf ein 1:1.
Alex?
Ja, bei der Anzahl der Tore stimme ich Marvin zu, aber ich glaube halt, dass sie einfach anders fallen. Ich glaube, dass unser Tor diesmal hinten sauber bleiben wird, weil wir mit Trapp einen genialen Torhüter haben und weil die Gladbacher einfach momentan nur schwer in der Lage sind, den Ball über die Linie zu befördern. Und deswegen tippe ich voller Euphorie auf ein 2:0 für die Eintracht.
Ja, ich gehe nicht ganz so weit wie du, Alex, aber ich stimme dir im Prinzip zu. Ich gehe davon aus, dass wir auch gegen so einen Gegner wie Gladbach, der alle Punkte notwendig hat und eigentlich so als angeschlagenes Tier da auf dem Platz steht, uns mit der momentanen Spielweise und der Euphorie nach vorne bewegen können und würde ein 1:0 für uns tippen.
Ich unterschreibe alles.
Ich wollte gerade sagen, am Ende sind wir, glaube ich, mit allem mehr oder weniger zufrieden. Wir haben einen ordentlichen Stand in der Tabelle, wir haben einen ordentlichen Punktestand, wir haben ein bisschen Puffer nach hinten. Klar wäre eine Niederlage nicht schön, aber umso früher sie kommt, umso eher kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Vielleicht ist es dann auch gar nicht so verkehrt.
Ach ja. Wann haben wir denn so das letzte Mal im Podcast so eine Tipprunde abgeschlossen? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das in 87 Sendungen einmal gesagt haben, wo wir uns einfach jetzt nur darauf freuen, am Sonntag wieder unsere Mannschaft auf dem Platz zu sehen und es uns eigentlich Jacke wie Hose ist, wie das Ergebnis aussieht.
Das stimmt. Also ich glaube, das hatten wir lange nicht mehr und ich glaube auch nicht, dass wir das allzu schnell nochmal erleben werden.
Nee, auch ganz ehrlich, weil ich verliere trotzdem total ungern.
Ja, das natürlich, hab ich ja also so Jacke wie Hose ist es mir natürlich auch nicht. Aha. Aber normalerweise enden unsere Tipprunden oftmals mit so Sätzen wie, also ganz im Ernst, die 3 Punkte, die müssen jetzt mal her, hier müssen wir jetzt mal gewinnen. Stimmt, oder aber, naja gut, das wird extrem schwer, also da rechne ich jetzt nicht mit Punkten. Normal endet so. Aber mittlerweile ist es halt so eine locker flockige Diskussion, kleiner Plausch am Abend und eine riesen Vorfreude, einfach am Sonntag irgendwo zu sitzen und das Spiel zu sehen.
Was ja nach den 2 Saison, die wir hinter uns haben, auch schon viel wert ist, dass man sich einfach mal drauf freuen kann, am Sonntag wieder seinen Verein des Herzens zu sehen. Und davon auszugehen ist, dass man ein schönes Spiel geliefert bekommt und wenn am Ende noch 3 Punkte für uns liegen bleiben, umso besser.
Wunderschönes Abschlusswort.
Genau. Ich würde noch ein Abschlusswort hinten draufsetzen. Der liebe Jesus, der heute leider nicht hier teilnehmen konnte, hat mich gebeten, nochmal auf die momentan stark gefüllte Blog-Kategorie bei uns auf der Webseite aufmerksam zu machen. Da fliegt momentan so im Tages- oder 2-Tages-Rhythmus ein Flugbeitrag durch die Gegend. Die kann man sich alle wunderschön mal durchlesen. Und was Kommentare angeht, genau, ist noch ein bisschen dünn. Da können noch ein paar Kommentare drunter.
Genau, teilt mit uns eure Meinung. Wir sind immer interessiert. Wir schreiben auch rein, schauen, was da passiert. Und Eintracht Podcast ist eure Homepage.
Der Wahl, korrekt. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein schönes Fußballwochenende, können uns jetzt noch ein paar Minuten Champions League antun. Ich gehe an den Schnitttisch und gucke, dass ich die Sendung so schnell wie möglich hier noch raushaue und melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.